Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de.
Heute mit Manuela Serena zum Thema, wie du ein QM-System für deine Praxis etablieren kannst und warum du das tun solltest.
Viel Spaß beim Zuhören.
Da sage ich herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast und freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Und ich darf einen alten, in Anführungszeichen, Gast, einen Stammgast hier bei uns, beziehungsweise eigentlich muss man ja sagen, du bist sowas wie ein Co-Host hier bei uns, liebe Manuela. Herzlich willkommen, Manuela, schön, dass du da bist und schön, dass wir mal wieder zusammen sprechen können, weil du hast ja viele Solo-Auftritte bei uns im Podcast gehabt. Mit dir verbinde ich den Begriff QM, Qualitätsmanagement. Da hast du viele tolle Folgen produziert und das würde ich auch gerne zum Anlass nehmen, um dich einmal oder um mich bei dir zu bedanken, wie treu du uns begleitet hast und wie toll du dein Wissen teilst mit unseren Hörerinnen und Hörern. Ich freue mich wirklich sehr auf unser Gespräch heute. Lass uns direkt mal reingehen in das Thema, weil ich habe mir so ein bisschen gewünscht heute, dass wir vielleicht einmal so ein weißes Blatt Papier vorstellen, dass wir vielleicht gerade neu in eine Praxis eingestiegen sind oder vielleicht auch neu eine Praxis gegründet haben. Das muss ja gar nicht eine ärztliche Praxis nur sein, sondern das kann ja auch jede Form von therapeutischer Praxis sein. Und dann würde ich mich gerne einfach mal diesem Thema QM nähern. vielleicht deswegen auch erstmal die erste Frage, warum sollte ich das überhaupt tun? Was ist aus deiner Sicht so wichtig daran, sich in so einer Situation mit dem Thema QM auseinanderzusetzen?
Ja, für mich Qualitätsmanagement ist kein nice to have. Für mich ist deshalb so wichtig, weil es dir letztendlich die Struktur von deiner Praxis ja auch gibt. Es gibt dir so den Rahmen, wo du oder ihr euch im Team bewegen wollt, was ihr erreichen wollt. Also da könnt ihr einerseits auch Ziele setzen dazu, Prozesse definieren und das ja auch gemeinsam und nicht zuletzt hat es ganz viel auch mit Patientensicherheit zu tun, Effizienz, wie kann ich meine Abläufe so gestalten, dass ich tatsächlich Zeit für den Patienten habe und mich nicht nur mit der Bürokratie beschäftigt, die einerseits ja ein Muss ist, aber ich kann es vielleicht auch so gestalten, dass ich es effizient machen kann und dann einfach noch viel am Patienten, weil genau das ist ja unser Beruf. Wir wollen am Patienten arbeiten und nicht, ich sage es mal, in den Systemen. Und es gibt auch ganz viel Klarheit fürs Team. Wer ist denn für was zuständig? Wer macht was? Wann muss was gemacht werden? Genau, und das darf man irgendwie meiner Meinung nach nicht dem Zufall überlassen. Das sollte man sich selber überlegen, weil die Rahmenbedingungen sind ja eh schon strikt. Und in dieser, ich vergleiche es gerne mit den Autobahnleitplanken, die man ja hat, aber da drin darf ich mich ja frei bewegen. Und da gestalte ich es doch am liebsten so wie ich oder wie es die Praxis möchte und halt auch braucht. Und ich glaube, deshalb kann man es sehr praxisnah auch gestalten und super individuell. Ich meine, was für deine Praxis dienlich ist, vielleicht für eine ergotherapeutische Praxis oder eine Logopädie-Praxis oder eine andere Fachrichtung, gar nicht so praktikabel. Aber für euch funktioniert super und da sollte auch das Ziel liegen, sehr individuell und praxisnah.
Das heißt, du sagst, also ich sag mal, für so große Strukturen wie ein Krankenhaus erschließt sich mir das natürlich schon deutlich schneller, weil da einfach so viele verschiedene Abläufe sind, so viele verschiedene Menschen miteinander arbeiten. Aber du sagst, in kleineren Strukturen wie einer Praxis, das kann ja eine Einzelpraxis sein, wo vielleicht 2-3 Leute rumlaufen. Das können natürlich aber auch Gemeinschaftspraxen sein, wo vielleicht auch 20 Leute durch die Gegend laufen und miteinander arbeiten. Du sagst, also jetzt unabhängig vom gesetzlichen Rahmen, lohnt sich das auch für den Ablauf der Praxis, für die Effizienz der Praxis und auch für die Sicherheit der Patienten?
Ja, definitiv. Also der Invest, den man am Anfang natürlich bringen muss, weil es ist ein Aufwand, das sich zu überlegen und das zu pflegen und das aufzubauen. Aber man kann das ja auch wirklich pragmatisch umsetzen. Also eben für eine kleinere Praxis braucht es lang nicht so viel und so umfangreiche Sachen wie für eine große Gemeinschaftspraxis oder dann halt auch ein Krankenhaus. Also da kann man, das kann man sehr gut runterbrechen. Und ich glaube, am Beispiel zum Beispiel, wenn ich neue Mitarbeitende einstelle oder einstellen möchte oder wenn die dann da sind, wenn ich alles dokumentiert habe, in welcher Form auch immer, es muss ja nicht immer zwingend in Word sein, kann ja auch ein paar Slides von einer PowerPoint sein. Wichtig ist einfach, dass das Wissen, das da ist, das mitgegeben wird, dass die neue Person einfach schon mal strukturiert anfangen kann zu arbeiten, damit sie einfach auch weiß, wo finde ich was. Und da braucht es nicht immer irgendwie ein QM-System. Das würde ja auch ganz pragmatisch in einer einfachen Ordnerstruktur digital funktionieren, an ein paar Dokumenten. So. Wirklich super individuell für ja, das, was es braucht oder für wer es nutzen möchte.
Wenn du das so sagst, dann verschwindet vielleicht auch dieser fade Beigeschmack, den QM ja häufig leider immer noch hat, so dass jeder denkt, oh, Qualitätsmanagement, das ist was, was so theoretisch ist und was langweilig ist und was keiner eigentlich braucht und es steht immer nur in den Aktenordnern irgendwo in der Gegend herum. Vielleicht ist es so, wenn man selbstständig ist und ja auch einen sehr hohen Anspruch an das Unternehmen hat und natürlich auch einen Anspruch daran hat, dass man damit Geld verdienen kann. Vielleicht ist die Motivation ja da auch etwas anders gelagert und etwas höher. Kannst du noch mal was sagen zu den gesetzlichen Vorgaben, die es da möglicherweise zu gibt? Also muss ich ein QM-System haben, wenn wir jetzt über den deutschen Raum mal sprechen, gerne auch den Schweizer Raum, weil du hast ja in der Schweiz gearbeitet oder arbeitest noch in der Schweiz. Wie ist es damit?
Genau, jetzt hast du mich erwischt. Das müssen wir vielleicht noch, nein, ich weiß gar nicht, der GBA gilt ja auch für euch Praxen, weil dort ist es verankert.
Ja.
Genau. Ja, also eben in Deutschland ist es vorgeschrieben, weil der gemeinsame Bundesausschuss schreibt Qualitätsmanagement vor oder dass man Qualitätsmanagement führen muss. Und in der Schweiz ist es ebenso gesetzlich verankert im Krankenversicherungsgesetz, dass man sich um Qualität kümmern muss. Genau. Also einerseits macht es daher, es ist eh eine Pflichtaufgabe, dass man muss. Und dann ist für mich einfach immer noch der Ansatz, ja, dann mache ich es mir doch am besten so, wie es mir gefällt und wie es mir dann halt auch taugt. Dann habe ich auch die Vorgaben erfüllt. Ich kann das natürlich auch sehr bürokratisch machen, wo dann keiner Lust zu hat, aber dann erfüllt es meiner Meinung nach wiederum auch nicht den Zweck.
Das bedeutet aber auch, dass dass ich zwar angehalten bin, ein QM-System vorzuhalten, dass aber die Grenzen dessen, was ich da machen muss, sehr, sehr breit sind. Also ich kann das sehr gut selber gestalten in der Praxis.
Ja, genau. Ja. Auch wenn man, ich sage jetzt mal, externe Zertifizierung anschreibt, die ja nicht verpflichtend sind in den meisten Fällen. Die sagen, also eine Norm sagt dir auch nur im Rahmen, wo du dich bewegen musst oder was du vorhalten musst, aber sie sagen dir ja nicht, keine Ahnung, dein Leitbild muss in einem Word-Dokument mindestens 3 Seiten haben. Sie sagen, du brauchst ein Leitbild und wie du oder die Praxis das gestaltet, dem ist man ja völlig frei. Und dem einen taugt das mehr, dem anderen das. Genau, es steht ja auch nicht drin, wie man es entwickeln muss. Da ist man auch völlig frei. Und ich finde, diese Kreativität sollte man doch nutzen. Einerseits von der Leitungsebene gesehen oder als Praxisinhaber. Mir als Praxisinhaber oder Führung muss es wichtig sein, das Thema Qualität, dass ich es umsetze. Und dann kann ich natürlich auch viel leichter den Mitarbeitenden mitnehmen und sagen, hey, wir gestalten das gemeinsam. Und so kommt man auch gemeinsam ins Tun. Ich glaube, das ist halt auch wiederum ein Vorteil. Wenn man alle mit einbindet, macht es erstens mehr Spaß. Man kann viel kreativer sein und man bindet die Mitarbeitenden ja nochmal ganz anders, was zum Thema Fachkräftemangel ja auch ein essentieller Punkt ist. Man will die Mitarbeitenden, wenn man sie mal hat, möglichst lange ja auch halten.
Ja. Lass uns ruhig mal möglichst konkret vorne anfangen. Also angenommen, wie gesagt, ich starte auf einer leeren Seite, auf einem leeren Blatt Papier und ich komme neu in eine Praxis und ich weiß überhaupt gar nicht, was ich machen soll. Was würdest du sagen, welchen Tipp hast du, wie kann man anfangen?
Ich glaube, das Wichtigste ist, also sich einerseits bewusst sein, Qualität ist mir wichtig und ich möchte meine Strukturen schaffen und die in irgendeiner Form verschriftlichen und dass ich es halt auch aktiv gestalten möchte. Das ist so vom Mindset her, da denke ich immer so, Qualität beginnt im Kopf, also bei mir als Person selber und wenn ich es auf die Führung beziehe, aufs Management oder den Praxisinhaber, wenn man von einer Person jetzt spricht. Das ist so das Erste, was ich bei mir persönlich machen kann und konkret. Ich würde mir überlegen, was sind denn meine Kernprozesse? Also was ist das, mit dem ich mich hauptsächlich beschäftige? Und das wäre, wenn ich von der Praxis eingehe, der Patientenpfad von Eintritt bis Austritt beziehungsweise Behandlungsende, wie man es dann auch nennen möchte. Genau. Und da würde ich mir wirklich die einzelnen Schritte überlegen, was muss ich denn machen, wenn der Patient zum ersten Mal kommt? Wie kann ich ihn aufnehmen? Wie ist denn überhaupt da mein System? Habe ich mehrere Systeme, wo es dazu braucht? Dann vielleicht eben, wie läuft der erste Termin ab? Braucht es Diagnostik? Und so weiter. Wie würde ich vorgehen, wenn ich ihn weiter überweisen muss? Kann ich alles selber machen? Wie schreibe ich die Befunde? Oder bis wann möchte ich die Befunde auch verschicken? Manchmal gibt es ja auch Vorgaben. Genau, da würde ich mir eins rauspicken und das erstmal gestalten. Ich würde nicht sagen, ich muss das jetzt in 3 Monaten komplett fertig haben. Ein Prozess und dann eins nach dem anderen langsam aufbauen. Ich glaube, und so kommt man auch gut in dieses Denken rein. Genau. Wenn man es ganz alleine machen will, aber es gibt natürlich auch immer Möglichkeiten, dass man sich unterstützt, sei es Literatur, Beratung.
Das heißt, ich nehme dann so einen Prozess, also angenommen zum Beispiel den Weg des Patienten, der Patientin durch die Praxis. Also da könnte man ja auch schon einsteigen mit dem Kontakt, den der Patient vielleicht schon vor der Behandlung mit der Praxis hat. Also wie kommt er überhaupt auf meine Praxis, ne? Also wie findet der uns zum Beispiel online oder wie nimmt er das erste Mal Kontakt mit uns auf, mit der Praxis und dann der Kontakt mit dem Personal vielleicht, wie erfolgt der Aufnahmeprozess, wie du es gerade schon gesagt hast, wie ist der Erstkontakt strukturiert und dann würdest du sagen, würde man das alles versuchen aufzuschreiben und das zu strukturieren?
Genau. Und auch da wieder, wie schreibe ich das auf? Manche arbeiten lieber mit stichpunktartigen Aufzählungen. Manche haben das lieber im Fließtext und als ausführliches Konzept dann beschrieben. Oh, da gibt es keine Vorgaben. Das, was halt einfach für die Praxis am besten passt. Und am Anfang lieber pragmatisch und weniger, aber einfach, ich habe es mal notiert und kann dann sukzessive das Ganze wieder aufbauen. Als wenn ich jetzt mir sage, boah, das muss mindestens so lang, ich muss alles wirklich ins Detail schon beschrieben haben. Es darf ja auch wachsen. Die Praxis wächst ja auch.
Was würdest du sagen, sind so typische Stolpersteine? Also was sind so typische Hindernisse, die man vielleicht bei so einem Prozess erlebt? Ich kann mir vorstellen, dass ein Grund zum Beispiel ist, dass man denkt, oh mein Gott, das sind ja so viele Prozesse in so einer Praxis. Wenn man jetzt mal wirklich drüber nachdenkt, dass man denkt, oh Gott, wie soll ich das jemals schaffen, oder?
Genau, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele gar nicht anfangen, weil du stehst vor diesem Berg und denkst, boah, keine Ahnung, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, dann weiß ich auch gar nicht, wie ich es machen soll und wie soll es jemals enden. Aber ich weiß, ich muss und dann ist man wahrscheinlich so im Sinne, prokrastiniert man. Genau, und man kommt nicht vorwärts und alles andere wird wichtiger und von dem her lieber langsam und mit wenig anfangen, stichpunktartig, um sich mal überhaupt klar zu werden, was habe ich denn alles für Prozesse? Und eben, ich glaube, einerseits der Patientenpfad ist das Wichtigste. Und wenn man Mitarbeiter hat, wäre für mich das der zweite Prozess, den ich mir angucken würde, im Sinne von, wie bekomme ich gute Mitarbeitende? Wie kann ich sie dann halten? Und wenn die beiden stehen und ich mir da sicher bin, dann kann ich mich um die, ich sage jetzt mal, Nebenprozesse kümmern.
Ja. Was denkst du, wie man es am besten macht, angenommen wäre in einer Gemeinschaftspraxis oder einer Praxisgemeinschaft, wie man das am besten so untereinander macht? Also denkst du, ist es sinnvoll, dass einer sich da drum kümmert oder sollte das ein Prozess sein, der von allen Praxisteilhabern, vielleicht aber auch von den Mitarbeitern mitgestaltet wird?
Sowohl als auch. Ich würde ich sage es mal, wenn es eine Praxisgemeinschaft ist und wir das als Geschäftsleitung bezeichnen möchten, fände ich es wichtig, dass dieses Gremium oder diese Personen sich einig sind, dass klar wird, was wollen wir und wie wollen wir es umsetzen, damit sie es einerseits vorleben können und sagen, wir sind natürlich auch damit beteiligt. Und dann würde ich ganz klar die Mitarbeitenden dazu nehmen, beziehungsweise auch eine Person, sagen, die Person ist die Qualitäts- verantwortliche Person. Und zentral läuft alles über sie, aber letztendlich braucht's alle, weil an einem Prozess sind ja immer mehrere beteiligt. Und das kenne ich zum Beispiel aus der Klinik, wo dann jeder Fachbereich sagt, ich mache mein eigenes Ding, und dann hat man nachher wieder das Problem, wie bekommt man den Prozess zusammen, weil jeder sein eigenes Ding gemacht hat. Und dann ist besser, man sitzt sich einmal an einen runden Tisch, dauert vielleicht länger, aber man kann es ausdiskutieren und die Schnittstellen werden viel schneller klar, als wenn jeder seins macht und sagt, ich habe meinen Prozess für die Aufnahme, ich habe meinen, und wenn das unterschiedlich läuft, weil es vielleicht unterschiedliche Fachrichtungen sind. Mhm.
Du hast ja schon gesagt, es gibt ja auch Hilfestellungen, ne? Also ist es ja nicht so, dass man jetzt vielleicht den ganzen Prozess alleine machen muss. Es gibt wahrscheinlich so Leute wie dich, die einen unterstützen können. Ja. Und es gibt ja wahrscheinlich auch sowas wie QM-Systeme, also an denen man sich orientieren kann. Also kannst du das mal erklären? Gibt es so Grundstrukturen für QM-Systeme, also so zentrale Bausteine?
Es gibt ganz viele QM-Systeme, die auch speziell aufs Gesundheitswesen ausgelegt sind oder einfach einen großen Kundenstamm im Gesundheitswesen haben und dann auch solche, spezifischen Bausteine dafür haben, wie zum Beispiel Fehlermanagement im Bereich CIRS, also Critical Incident Reporting Systems, Aber auch da, es gibt so viele unterschiedliche Systeme. Ich glaube, da muss man auch wirklich schauen, was möchte die Praxis. Manche wollen alles schon super digital haben und es muss auch künstliche Intelligenz dabei haben. Manche sagen, keine Ahnung, mir reicht Microsoft Teams mit einer Ordnerstruktur, mit SharePoint, kann man machen. Also auch da, es gibt ganz viele Unterschiede. Einerseits, was möchte ich? Und dann ist natürlich auch immer eine Budgetfrage. Ich meine, es gibt super Systeme, aber da muss man auch dann nochmal einen ordentlichen Invest einfach bringen, um dieses System wie einzukaufen. Und dann natürlich werden die oft oder eigentlich in der Regel auch individualisiert für das Unternehmen selber oder für die Organisation. Genau. Mhm. Das ist wie eine finanzielle Frage. Und natürlich eben Berater wie mich, wo einfach die Praxis unterstützen können, Orientierung geben, sei es jetzt sehr eng gestaltet, dass man es wirklich aufbaut oder halt nur punktuell Fragen beantwortet. Da gibt es auch unterschiedliche Systeme und Möglichkeiten. Jeder möchte es ja auch ein bisschen anders und das ist ja auch vollkommen in Ordnung.
Aber das Thema Prozessbeschreibungen oder Prozessbeschreibungen an sich für die unterschiedlichen Abläufe in der Praxis, das wäre ein wichtiger Bestandteil jedes QM-Systems, das würdest du schon sagen?
Ja, definitiv.
Könnten wir nochmal über SOPs sprechen? Also das sind ja standardisierte Abläufe, wo man sozusagen immer nachgucken kann. Du hast es gerade schon gesagt, also Beispiel, es kommt ein neuer Mitarbeiter, eine neue Mitarbeiterin in die Praxis. Was muss ich dann machen? Also wie sieht das dann aus? Inwiefern ist das Teil eines QM-Systems?
Das sollte immer Teil sein, also die ganzen Ablaufbeschreibungen. Viele Systeme liefern das mit oder zumindest eine Grundstruktur, also ich sage jetzt mal vom Inhaltsverzeichnis, dass man den Text noch befüllen muss, aber man kann sich das tatsächlich auch komplett einkaufen, dass man sagt, ich kaufe mir so ein Dokumentenpaket, was mich letztendlich vielleicht auch zu einer Zertifizierung bringt. Aus meiner Erfahrung heraus sind die so generisch, dass es dir nachher wiederum auch nichts bringt. Du hast zwar die komplette Dokumentenpalette dann für dein System, aber es passt gar nicht zu deiner Praxis. Also du musst so oder so individuell nochmal drüber gehen und es für dich stimmig machen. Und ich glaube, dann würde ich lieber mit Templates arbeiten, wo wir maximal ein Inhaltsverzeichnis vorgeben und das dann einfach für mich befüllen. Mhm. Genau, aber beschrieben werden sollte es auf jeden Fall, ja.
Und ich kann mir vorstellen, also du hast es ja auch gesagt, so ein System muss ja wachsen und eine Praxis verändert sich ja auch. Und da hat das ja auch ganz viel mit Rückkopplung zu tun. Also was funktioniert nicht? Und wenn etwas nicht funktioniert, wie kann ich das dann wieder ändern? Da gibt es ja auch unterschiedliche Möglichkeiten, das zu rekapitulieren, beziehungsweise wie komme ich an diese Informationen? Also zum Beispiel können mir ja Patientinnen und Patienten Rückmeldungen geben, dass es ihnen nicht so gut gefallen hat in der Praxis, dass bestimmte Abläufe nicht besonders gut waren. Das kann ja eine Möglichkeit sein. Und dann ist die Frage, ja, wie kriegt man das dann wieder in das QM-System rein und wie kriegt man das dann verbessert, ne?
Ja, also auch da, es gibt viele Systeme, wo das tatsächlich auch dann integriert ist, dass man Rückmeldungen oder Befragungen macht und dass die direkt ins System gehen. Man kann natürlich auch ganz einfach, ich sag jetzt mal, eine Befragung machen auf dem Word-Dokument, die auslegen in der Praxis zum Ausfüllen, da müssen wir es wie eingeben oder einscannen, also auch da sehr, sehr individuell oder nach den Möglichkeiten der Praxis oder den Wünschen. Genau, aber da kann man mittlerweile super viel machen, eben auch mit Fehler- oder Ereignismanagement, dass man das direkt im System hat, dass man es analysieren kann. Und dann ist einfach wichtig, dass man es nicht nur sammelt, dass man sich dann halt auch anguckt. Und da kann man auch wieder unterscheiden, eben gibt es eine qualitätsverantwortliche Person, die das wie triagiert und dass man es dann praktisch in Teamsitzungen bespricht oder vielleicht gibt es einen Q-Zirkel oder also da gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten. Aber ich glaube, wichtig ist, dass man die Rückmeldungen, welche auch immer, ob es jetzt Patientenfeedback ist oder Fehlermanagement, dass man es sammelt, analysiert, bespricht und Maßnahmen festlegt und dann halt auch wieder überprüft, haben die Maßnahmen denn so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Weil viele definieren dann Maßnahmen und dann sagen sie, ja, ich habe den kontinuierlichen Verbesserungsprozess, ich habe ja alles gemacht. Aber ob die Umsetzung dann so funktioniert hat, wie ich mir das überlegt habe, da hören viele dann einfach auf und ich glaube, dann wirkt es halt auch nicht. Und wenn Mitarbeitende nicht spüren, dass praktisch auch Feedback oder auch Patienten, dass es nicht umgesetzt wird, die werden logischerweise frustriert. Also mir würde es zumindest so gehen.
Ich glaube. Das Thema Fortbildung und Qualifikation der Mitarbeitenden, ist das was auch in das QM-System gehört aus deiner Sicht?
Zumindest, ich sage jetzt mal, die grundlegenden Rahmenbedingungen, das Ganze zu managen, weil es ja um Personendaten geht, gehört für mich nicht ins QM-System. Also in dem QM-System finde ich eigentlich nur Sachen, die keinen Personenbezug haben. Also alles, was Vorlagen, Checklisten, Formulare, was ich nachher ausfüllen kann, wo Personendaten dann nachher drin sind, das gehört dann in einen, also zumindest separaten Ordner oder in ein anderes System, weil es ja sensible Daten sind. Aber ich kann zumindest auch Fortbildungspläne, ich kann das einstellen, sagen, okay, einmal im Jahr eben muss eine Brandschutzschulung gemacht werden oder IT-Sicherheit. Ich kann dort das Wissen auch zur Verfügung stellen. Viele bieten auch eben an, dass man direkt Fortbildung, kleine Videos oder überhaupt praxisintern dort auch schon aufschalten kann. Also man kann das wie auch ein bisschen wie so ein Marktplatz auch nutzen, viele QM-Systeme. Da hat es eine Startseite, dann kann ich sehen eben der neueste Mitarbeiter oder hier gibt es ein Personalfest. Das sind die nächsten Fortbildungen, wo anstehen. Bitte denkt da dran. Und das sind die neuesten Dokumente, wo hochgeladen wurden. Man kann das ja auch sehr interaktiv gestalten, wenn man ein tatsächliches System dann zum Beispiel nutzt.
Ganz, ganz praktisch auch nochmal gefragt. Also angenommen, ich wäre eben so jemand, der frisch in die Praxis gestartet ist. Du hast gesagt, es gibt auch so Tools oder Vorlagen und Unterstützung. Wo finde ich so etwas? Also kann ich einfach online googeln sozusagen und nach QM-Systemen schauen? Oder also angenommen, ich wollte erst einmal anfangen und brauche einfach so eine Grundlage. Gibt's da auch sowas wie Vorlagen?
Ja, also wenn du über die Google-Suche gehst, kannst du sicher was finden, wenn du sagst, QM-Vorlagen möchte ich beschaffen oder QM-Systemen, dann kommt was. Mittlerweile kann man ja auch mit ChatGPT auch ganz viel machen. Es kann ja eine super Unterstützung sein. Eben, ich kann der KI ja sagen, was ich ungefähr brauche, zumindest das Grundgerüst. Und das vereinfacht mir ja schon ganz viel. Und dann kann ich es für mich persönlich auch anpassen. Genau.
Vielleicht hast du Lust, einmal kurz zu erzählen, wie das ist, wenn du in solche Systeme kommst, also zum Beispiel in eine Praxis oder Gesundheitseinrichtungen, wie du sowas anfängst, also wie würdest du deine Arbeit aufnehmen?
Ja, für mich wäre wichtig, dass man wie zuerst mal eine Bestandsaufnahme macht. Also ich möchte zuerst mal wissen, eben wo steht die Praxis und wo möchte sie hin und wo ist eigentlich der größte Schmerz und damit würde ich dann auch anfangen. Wird mir eins konkret rauspicken und nicht an allem arbeiten wollen, dass man eben sagt, okay, der Patientenpfad oder eben im Moment sind die Rückmeldungen nicht so gut von dem Patienten oder immer wieder taucht dieser Fehler auf, dass man sich auf dieses Thema zunächst fokussiert. Das hilft einem eben einerseits fokussiert zu bleiben, dass man einander kennenlernt und man kann die Mitarbeiter an einem konkreten Thema mit einbeziehen. Und so kommt eins zum anderen, weil irgendwann wird man das abschließen und dann wird das nächste aufploppen und so kann man die Strukturen, ich sage jetzt mal, von innen heraus dann einfach auch schaffen, so wie es auch benötigt wird. Genau. Je nachdem, wie auch der Bedarf ist, wenn man dann sagt, ich möchte auch zertifiziert werden, dann würde ich noch so ein bisschen einen anderen Weg einschlagen im Sinne von, wann soll das denn sein? Und die Sachen brauchen wir, dass wir dann zügig da den Fokus hinlenken. Und sonst würde ich wirklich gucken, was braucht die Praxis? Gibt es Strukturen? An einem konkreten Beispiel anfangen und dann so nach und nach die Prozesslandkarte, wie man sagt, wo dann wie alle Prozesse nachher abgebildet sind, füllen.
Also wenn ich mir das jetzt so nochmal alles überlege, was du gerade erzählt hast, dann muss man ja schon sagen, dass es viele Gründe gibt, also nicht nur gesetzliche Regelungen oder Vorgaben, sondern auch sonst viele andere Gründe gibt, warum man sich mit dem Thema QM beschäftigen sollte in seiner eigenen Praxis. Das Hauptargument könnte natürlich sein, dass die Praxis möglichst effizient laufen soll. Aber auch sowas wie Mitarbeiterführung, Mitarbeitergewinnung und auch das Halten von guten Mitarbeitern ist natürlich was auch total wichtig geworden ist oder wahrscheinlich auch weiterhin wichtig sein wird. Und das Thema Sicherheit natürlich auch. Also ich kann mir vorstellen, du hast es ja auch angesprochen, sowas wie Brandschutz oder Hygiene, vielleicht auch so Abläufe wie Blutabnahmen und so weiter. Das ist ja was mal durchdacht sein muss und was geplant sein muss, damit es eben nicht vergessen wird im ganzen Stress, den man so hat in der Praxis, ne?
Genau, und ich glaube, aus dem Grund lohnt es sich einfach auch zu überlegen, was mache ich denn so den ganzen Tag oder wer macht was den ganzen Tag, dass ich da eine Struktur reinbekomme, um organisiert arbeiten zu können. Einerseits eben aus wirtschaftlichen Gründen, aus Sicherheitsgründen für den Patienten, aus Sicherheitsgründen für die Mitarbeitenden, aber dann natürlich auch Zufriedenheit für alle Beteiligten. Für mich ist es so, es hängt alles miteinander zusammen und aus dem Grund lohnt sich's für mich oder aus den Gründen lohnt sich's für mich.
Ein letzter Gedanke dazu, ich kann mir natürlich vorstellen, dass es auch vielleicht ein anderes Extrem gibt. Also ich denke, die meisten Menschen, Kolleginnen und Kollegen, haben eher so ein bisschen Berührungsangst vor dem Thema QM und trauen sich nicht so richtig. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass man sich dann irgendwann auch auf der anderen Seite des Spektrums so ein bisschen im Klein-Klein verlieren kann, auch in den ganzen Dokumentationsaufwand oder im Beschreiben und Verbessern von Prozessen, oder?
Definitiv. Also da könnte man endlos Zeit verbringen und ich denke, man könnte auch eine kleinere Praxis, mehrere Mitarbeiter dafür beschäftigen, dass alles wirklich ins kleinste Detail beschrieben wäre. Für mich glaube ich nicht, dass das zielführend ist, aus pragmatischen Gründen. Also man könnte es sicher so weit treiben und dann ist aber auch wieder die Frage, wer möchte es machen in dem Detail und was bringt es mir?
Am Ende des Tages muss es praktikabel sein und der Laden muss ja trotzdem irgendwie laufen. Man kann ja nicht die ganze Zeit sich unter Dokumenten und Abläufen verstecken. Aber ich wollte damit nur sagen, also ich glaube, das ist ja auch ein Spektrum, wo man das richtige Maß finden muss, für sein eigenes kleines Unternehmen.
Ja,
und
genau.
Was ich mir auch ein bisschen schwierig vorstelle, da denke ich auch gerade so an meine Vorgeschichte, dass es natürlich auch manchmal schwierig sein kann, dann für alle Mitarbeitenden das richtige Maß zu finden, weil der eine hat natürlich ein anderes Sicherheitsbedürfnis oder Dokumentationsbedürfnis, als das jetzt vielleicht der andere hat, der eher so vielleicht der spontanere Mensch ist. Auch da ist es, glaube ich, dann eine Herausforderung, da das richtige Mittelmaß zu finden.
Definitiv. Da kommt wieder der Individualitätsaspekt einerseits zur Geltung, andererseits halt auch ein Führungsthema, wie gebe ich es meinen Mitarbeitern mit oder wie hole ich den einen und wie hole ich den anderen ab? Aber wie bilde ich trotzdem Strukturen, die für das gesamte Unternehmen taugt und halt auch da wieder, wenn ich die Mitarbeitenden einbeziehe, dann weiß ich ja, wie der ein oder der andere tickt. Das geht in Praxen, das geht ja, also ich würde sagen, bis zu einer gewissen Anzahl von Mitarbeitenden kann man das noch gut machen, dass man die Einzelnen abholt. Bei Krankenhäusern ist es natürlich viel schwieriger, dass man sagt, also da kann man gar nicht allen gerecht werden. Oder dann müssen wir es wirklich in den Wahnsinn treiben und dann wird es aber trotzdem auch den anderen nicht gerecht werden. Also irgendwo wäre immer was.
Absolut. Manuela, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für diesen praktischen Einblick in das Thema QM. Jetzt runtergebrochen auf eine kleinere oder mittelgroße Praxis. Das fand ich sehr, sehr spannend und ich hoffe, dass das den meisten Zuhörerinnen und Zuhörern einfach auch die Sinnhaftigkeit des Themas nahegebracht hat. Wenn euch das Thema weitergehend interessiert, dann ja, hört unbedingt in die Folgen von Manuela rein, die sie ganz fleißig für uns aufgenommen hat oder für euch aufgenommen hat. Das sind ja wirklich schon eine Reihe von Folgen, falls ihr das noch nicht getan habt, natürlich. Und ansonsten verlinken wir auch nochmal den Kontakt von Manuela, weil wenn ihr Fragen zu dem Thema habt und euch beraten lassen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne die Manuela kontaktieren. Richtig?
Ja, richtig, klar, genau. Eben, perfekt. Man findet mich auf LinkedIn oder du hast meine Kontaktdaten, ja.
Genau, die verlinken wir auf jeden Fall. Dann sage ich vielen Dank und ja, es wird jetzt erstmal eine kleine Pause geben, was deine Beiträge bei Klinisch Relevant betrifft, weil du ein bisschen unterwegs sein wirst. Aber ja, ich hoffe, dass wir wieder zueinander finden. Und wenn du wieder da bist, dass du wieder weiter Podcast für uns aufnimmst.
Sehr gerne.
Viel Spaß.
Vielen Dank, Kai.
Sehr gerne, mach's gut. Tschüss.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.